Moin und herzlich willkommen zu Auf einen Tomatensaft mit, der Podcast vom Hamburg Airport. Mein Name ist Flo und ich begrüße hier alle drei Wochen neue interessante Gäste, die hier entweder am Flughafen arbeiten, sich intensiv mit der Luftfahrt beschäftigen oder das Reisen einfach so sehr lieben, dass sie sich am Airport schon fast wie zu Hause fühlen. Auch heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast eingeladen. Wir sind uns schon häufiger hier begegnet, aber nicht einfach, weil er hier arbeitet, nein, er geht hier seiner ganz besonderen Leidenschaft nach. Macht es euch also gemütlich, setzt eure Kopfhörer auf. Wir starten jetzt auf einen Tomatensaft mit.
Meine Damen und Herren, im Namen der gesamten Crew begrüße ich Sie ganz herzlich an Bord unseres Podcast-Fliegers HAM 1911 nach Hamburg. Wir haben soeben die geplante Flughöhe erreicht. Machen Sie es sich also bequem, setzen Sie Ihre Kopfhörer auf. Wir beginnen in wenigen Momenten mit dem Bord-Entertainment. Ihr Pilot und seine Crew wünscht einen angenehmen Flug und viel Spaß bei Auf einen Tomatensaft mit.
Dann kommen wir erstmal zu unserer Vorstellung des heutigen Gastes. Sein Name ist Timo Solke. Er ist 36 Jahre jung und leidenschaftlicher Planespotter. Seitdem Timo als Kind eine Kamera von seiner Mama geschenkt bekommen hat, kommt er regelmäßig zum Flughafen und fotografiert die sanften Riesen der Lüfte. Warum aus Timo aber kein Pilot geworden ist, was ihn dazu bewegt hat, speziell Flugzeuge zu fotografieren und welche einzigartigen Flugzeuge er schon zu Gesicht bekommen hat, erzählt uns Timo am besten selbst. Ich freue mich sehr, dass er da ist und begrüße ganz herzlich Timo Solke. Moin Timo.
Ja, moin Florian.
Bevor wir hier gleich mit unserem kleinen Gespräch starten, biete ich meinen Gästen immer einen leckeren Tomatensaft an. Auch dir möchte ich diesen leckeren Geschmack nicht vorenthalten.
Ja, unbedingt.
Wir haben wieder unseren Standard-Tomate. Scharfe Tomate oder scharfes Gemüse, wo natürlich auch Tomate dabei ist.
Ja, also was darf es sein? Dann würde ich mich doch direkt für die scharfe Tomate entscheiden.
Die scharfe Tomate.
Ich hoffe, das war kein Fehler.
Nein, die ging, glaube ich, auch beim letzten Mal als erstes weg. Der Pastor hatte auch die scharfe Tomate gewählt. Oh, der Sound ist immer super.
Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe noch nie Tomatensaft getrunken.
Wie, du hast noch nie Tomatensaft getrunken?
Nee, noch nicht mal im Flugzeug.
Ja, du fliegst ja auch nicht so oft. Aber dazu kommen wir ja gleich noch. Ja.
Aber die Gelegenheit hätte ich schon gehabt. Also ich habe
es
tatsächlich noch nicht geschafft.
Ja, Prost.
Ja, Prost. Schmeckt wie kalte Tomatensuppe, ne?
Ja, ein bisschen Chili dabei, ne?
Alles gut.
So, Timo. Erklär doch mal unseren Zuhörer und Zuhörerinnen, was bedeutet eigentlich Planespotting?
Ja, was bedeutet Planespotting? Das ist eigentlich ganz kurz erklärt. Wir stehen am Flughafen, oder in dem Fall ich, und ich beobachte Flugzeuge. Also es geht in erster Linie darum, Flugzeuge zu beobachten und in meinem Fall dann auch noch diese zu fotografieren.
Also es bleibt nicht nur bei der Beobachtung?
Nein.
Oder kennst du auch welche, die wirklich nur Flugzeuge beobachten und das Fotografieren ganz lassen?
Davon gibt es sicherlich auch einige, bestimmt auch relativ viele, wahrscheinlich sogar mehr als die eigentlichen Fotografen. Aber das ist auch einfach dem Umstand geschuldet, dass das so alles begonnen hat, das Planespotting.
Mhm. Und das ist dann für dich so, also Planespotter sind die Menschen, die einfach nur sich auf Flugzeuge konzentrieren, die vor ihre Kamera zu bekommen, Fotos zu machen. Das sind Planespotter.
Das sind Planespotter, ja.
Und dazu zählst du. Wie hat das denn damals angefangen eigentlich? Also wie bist du dazu gekommen, dass du Planespotter geworden bist? Du hast mir ja schon erzählt, dass du quasi mit 6 Jahren hier schon am Flughafenzaun hingst und die Flugzeuge beobachtet hast.
Ja, also das fing tatsächlich alles sehr, sehr früh an. Ich bin 1988 mit meiner Mutter von Altona nach Fuhlsbüttel gezogen. Um genau zu sein, hier an die Kreuzung Röntgenstraße, Sengelmannstraße bei Philips gegenüber. Das waren zu dem Zeitpunkt, wo die Kreuzung noch nicht umgebaut war, keine 200 Meter zum Flughafenzaun. Ja, und das Erste, was meine Mutter gemacht hat, die hat mich in die Kinderkarre gesetzt und mich über die Kreuzung geschoben. Und dann sind wir zum Weg beim Jäger hin. Und vielleicht kennt das der eine oder andere, da stand früher mal eine gelbe Telefonzelle. Und da hat sie mich dann mit dem Gesicht zum Vorfeld hingestellt und da guck Flugzeuge. Und ja, so ist mir das denn quasi sprichwörtlich in die Kinderkarre gelegt worden.
Hattest du denn auch nicht den Wunsch, auch Pilot zu werden, wenn du denn schon Flugzeuge so gerne magst?
Nee, irgendwie nicht. Also ich fand das zwar immer total faszinierend, Auch die Technik drumherum, was letztendlich dann auch in einem Schulpraktikum bei der Lufthansa Technik gemündet ist, aber so richtig Pilot werden wollte ich dabei eigentlich nicht.
Und wie alt warst du, als du gesagt hast, so, ich glaube, jetzt bin ich wirklich ein Planespotter geworden?
Ja, so, also
wann hast du angefangen?
Das Wort Planespotter, das hat sich bei mir erst so relativ spät etabliert, ich würde mal so sagen, gegen Ende der 90er. Dass ich aber Flugzeuge gerne beobachtet habe, das war eigentlich von Anfang an so. Und ich habe mich schon wirklich sehr früh mit 6 Jahren die ersten Male alleine hier am Flughafen wiedergefunden mit meinem damaligen besten Freund. Der hatte zu dem Zeitpunkt genau das gleiche Hobby. Und wir sind dann über die noch nicht fertiggestellte Umlaufstraße, das war ja früher alles noch im Bau, da sind wir dann zu Fuß illegalerweise Richtung Terminal gelaufen.
Kein Problem, das schneiden wir raus.
Ja, okay. Da sind wir dann Richtung Terminal gelaufen und dort haben wir uns dann damals noch im alten Terminal 2 ein bisschen rumgetrieben, sind dann durch die Flure gegangen und haben bei den Airlines nachgefragt, bei den Schaltern nach Postkarten und Modellen und die fanden das dann alle ganz toll, dass da so zwei kleine Jungs mit großen Augen denn da standen und dann bist du dann jeden Tag mit Tüten voll mit irgendwelchen Sachen nach Hause gekommen und dann mündete das dann eben da drin, dass wir uns dann auf der alten Aussichtsterrasse wiedergefunden haben. Die war damals noch direkt an der Modellschau auf der Rückseite vom Terminal 2 und das erinnere ich auch noch total gut. Das war alles aus Waschbeton, der ganze Fußboden. Und wenn man da die Treppe runtergefallen ist, dann hat man sich da die Knie aufgeschlagen. Ja, das waren so sehr prägende Erinnerungen. Und dann ging das dann auch schon mit dem Umbau so langsam los. Mhm. Und auch danach immer zur Aussichtsterrasse, dort, wo sie jetzt noch bei der Modellschau ist. Allerdings war sie ja damals bis zum Ende begehbar. Und gerade am Ende der alten Aussichtsterrasse, da haben sich ganz viele von uns Planespottern dann wiedergefunden und besonders an Sonntagen haben wir da uns getroffen und es wurden Dias getauscht und Fotos getauscht und man hat sich von den Reisen erzählt, wo ich dann persönlich immer sehr gespannt zugehört habe, weil ja. Ich war ja selber noch nicht allzu alt und habe noch nicht so viel erlebt.
Aber immer stets eine Kamera auch dabei gehabt.
Immer Kamera und immer Fernglas und immer ein Heftchen, weil ich mir dort dann meine Beobachtungen notiert habe. Also die Registrierung, die Airline, den Flugzeugtyp und die Uhrzeit und ob er gestartet oder gelandet ist.
Das hast du auch heute noch in deinem Archiv?
Ich habe es irgendwo noch im Archiv liegen, diese Hefte, aber frag mich bitte nicht wo. Und machen tue ich das heutzutage auch nicht mehr.
Und welches Flugzeug war denn dein erstes Flugzeug, was du auch fotografiert hast, welches in deine Sammlung kam?
Oh Gott.
Kannst du dich daran erinnern?
Nee, das weiß ich nicht mehr.
Nein?
Nee, das ist zu lange her.
Das ist ja auch auf jeden Fall ein sehr außergewöhnliches Hobby. Wie viel Zeit und wie viel Kosten investierst du denn so in deine Leidenschaft?
Ja, also die Kosten in meinem Fall sind sie jetzt nicht besonders hoch, weil ich habe die Anschaffung der Kamera gehabt. Ich habe natürlich...
Die da in etwa wer? Also wenn man jetzt starten möchte mit dem Hobby Planespotting, was wäre da für eine Grundausstattung notwendig?
Eine Kamera.
eine besondere Kamera. Ich meine, man kommt ja nicht so nah an Flugzeuge ran. Also wäre schon ein Teleskop.
Nein.
Teleobjektiv also, schon mal besser.
Du solltest wenigstens eine Bridge-Kamera haben, sag ich mal. Also eine, die ein integriertes Zoom-Objektiv besitzt. Besser ist natürlich eine digitale Spiegelreflexkamera, wo du die Objektive wechseln kannst. Und da reichen für den Anfang eigentlich 2 Objektive. Eins von, ich sag mal, 18 bis 50 Millimeter und eins von 70 bis 300 oder auch ein sogenanntes immer drauf von 18 bis 250 Millimeter. Damit deckst du hier gerade am Hamburger Flughafen eigentlich fast alle Fotopositionen ab und kannst deine Flugzeuge vernünftig fotografieren.
Also mehr braucht man eigentlich nicht.
Eigentlich nicht, nein.
Deine Ausrüstung sieht aber schon etwas größer aus.
Meine ist etwas größer. Die besteht zurzeit aus 3 Kameras und 8 oder 9 Objektiven, wovon ich tatsächlich im Moment nur 2 nutze.
Die haben ja aber auch dann einen gewissen Wert, den du investiert hast, Aaron.
Also meine gesamte Ausrüstung, würde ich sie mir heute nochmal neu kaufen, denke ich, würde ich so bei knapp 8.000 bis 9.000 Euro liegen. Mhm. Aber Einsteiger-Kits gibt's bereits ab 500 und ein paar Euro.
Wie viel Zeit bringt denn dein Hobby mit sich? Also da, wie wir ja schon im Vorgespräch du mir erzählt hast, ist es ja nicht nur das Planespotting an sich. Du bist ja auch noch in vielen anderen Communities tätig, betreibst einen eigenen Blog. Also das weitet sich ja alles nochmal ein bisschen aus. Du machst ja nicht nur Fotos so für dich.
Nein, also meine Bilder, die stelle ich halt ins Netz, weil ich sie gerne mit anderen Menschen teilen möchte. Mhm. Natürlich nutze ich das auch, um meinen Blog bekannter zu machen und dadurch Reichweite zu generieren. Dazu nutze ich halt meine Social-Media-Kanäle. Und alles in allem würde ich sagen, pro Tag würde ich, auch ohne dass ich zum Flughafen fahre, sagen, dass ich ungefähr 2 bis 2,5 Stunden in mein Hobby investiere. Mhm.
Darin auch Bildbearbeitung, alles Nachbearbeitung, was dazugehört, die Fahrt zum Flughafen.
Ja.
Und das sind alles so beschränkt auf Hamburg oder gehst du auch mal gerne weiter, um dort andere Flugzeuge mal zu kennenzulernen und vor dein Objektiv zu bekommen?
Ja, mein Problem ist, dass ich tatsächlich keinen Führerschein besitze. Also ich bin dann doch sehr beschränkt darauf, hier in Hamburg zu bleiben.
Ja.
Selbst Finkenwerder auf der anderen Elbseite ist unglaublich weit weg für mich.
Man kann ja auch irgendwo hinfliegen, Timo.
Ja, man kann auch irgendwo hinfliegen, aber wenn man gar nicht so gerne fliegt, dann...
Ach, das wusste ich gar nicht. Erzähl mal.
Nee, ist nicht so meins. Also klar, wenn ich irgendwo dringend mal hin müsste, so wie nach London 2010, weil ich da unbedingt fotografieren wollte, ja, dann fliege ich natürlich. Aber mir wird schon tatsächlich sehr komisch und mulmig im Bauch, wenn ich denn da durch Wolken fliege und die Maschine sackt so ein bisschen durch und wird durchgeschüttelt. Mag ich nicht so gerne Turbulenzen. Und gleich auf meinem ersten Flug damals nach Alicante mit Air Berlin, da sind wir im Landeanflug in ein Luftloch geraten und fast einen Kilometer durchgesackt. Und ab da war es dann erstmal sehr bescheiden mit dem Fliegen.
Okay, also schon so ein kleines Trauma dann erlitten.
Ja.
Aber dennoch nicht davon abgewichen, Flugzeuge trotzdem zu bestaunen und zu fotografieren.
Nein, dafür macht mir das einfach zu viel Spaß. Also das Fotografieren als solches macht mir Spaß. Ich fotografiere jetzt auch nicht nur Flugzeuge, sondern auch noch andere Sachen. Mhm. Aber eben im Zusammenwirken mit den Flugzeugen, da geht natürlich auch noch eine unglaubliche Faszination von aus. Also ich finde das immer wieder spannend zu sehen, wie ein Flugzeug von, jetzt im Fall des A380 zum Beispiel, 500 Tonnen, wie das Ding da so leichtfüßig vom Boden hochkommt. Ne?
Glaube ich. Aber wenn du keine Flugzeuge fotografieren würdest, was wäre denn dein...
Ich fotografiere zum Beispiel relativ viel Natur und relativ viel Architektur. Mhm. Also im Großen und Ganzen fotografiere ich das, was ich gerade sehe und dokumentieren will.
Wie groß ist denn deine Sammlung an Flugzeugbildern, aber an unterschiedlichen Flugzeugen? Also die Planespotter unter sich, die sammeln ja auch gerne Registrations, also besondere Flieger, die nicht so oft hier in Hamburg landen oder allgemein nicht so oft aktiv sind oder mal ganz selten abheben. Wie hoch ist da deine Sammlung?
Puh, schwer zu sagen.
Und was für ein Verhältnis steht das zu anderen Planespottern? Ich weiß ja nicht, ich habe keine Ahnung, ob 5.000 eine gute Zahl ist oder...
Ich kann das so direkt gar nicht beantworten, aber ich kann definitiv sagen, meine Sammlung ist lange nicht so groß wie die von den Alteingesessenen, die das schon teilweise 40, 50 Jahre machen. Mhm. Da gehen die einzelnen verschiedenen Registrierungen sicherlich schon in die Hunderttausende.
Mhm. Ach, so viele?
Ja. Ja. Und bei mir würde ich jetzt behaupten, einzelne Registrierungen, unterschiedliche, dürfte ich so irgendwo um die 15.000 haben, schätze ich mal.
Und das dann speziell auf Hamburg bezogen, ne?
Ich sag mal, 80% davon ist Hamburg, ja.
Ja. Wow. Wahnsinn. Wie kann man sich das denn vorstellen? Also, wie bereitest du dich auf einen Ausflug zum Flughafen vor?
Das Erste, was ich mache, ich gucke nach dem Wetter.
Ja.
Dann gucke ich, ob das Wetter mit meiner vorhandenen Freizeit übereinstimmt, weil ich habe ja nun auch nicht immer Zeit. Mhm. Dann muss ich auch sagen, muss ich Lust haben, weil manchmal kriege ich den Arsch nicht aus der Bude raus und ärgere mich dann hinterher tatsächlich, dass ich dann doch nicht losgefahren bin. Und dann gucke ich natürlich auch, was könnte denn da kommen.
Ja.
Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten.
Und wie guckst du das dann nach? Also ich glaube, das Bekannteste, was jeder kennt, ist ja Flightradar.
Ja.
Oder halt, man guckt sich die Ankunft- und Abflugstabelle an vom Hamburg Airport.
Genau, also ich nutze überwiegend Flightradar. Ich nutze aber auch die Passenger-App. Mhm. Weil da stehen auch oft Flüge drinne, die weit vorgeplant sind. Und man muss dann halt ein bisschen gucken nach Flugzielen, die von Hamburg zum Beispiel nicht regelmäßig angesteuert werden. Mhm. Wir hatten jetzt zum Beispiel, wo der Lockdown so einen starken Einfluss hier hatte, da hatten wir sehr viele Flüge für verschiedene Kreuzfahrtlinien. Mhm. Und die haben ihre Crews von Hamburg und von Cuxhaven hier am Flughafen gesammelt.
Ein paar Exoten dabei, ne?
Ja, genau. Und die haben sie von Hamburg halt wieder zurückgeflogen nach Manila, wo wir sonst nie eine Verbindung hin hätten. Nach Colombo auf Sri Lanka sind welche geflogen. Nach Bali sind welche geflogen. Und das konnte man sehr schön in der Passenger-App schon Tage zuvor sehen. Und darauf hat man dann so ein bisschen spekuliert, dass das auch bei der Planung bleibt. Und dann hat man halt am entscheidenden Tag geschaut, ist der Flug noch drinne?
Ja.
Okay, fahre ich los.
Also manchmal bin ich mir aber auch nicht sicher, ob ihr noch irgendwie anderen Kontakte habt, weil ihr wisst manchmal, ihr steht manchmal schon vor uns auf der Matte und seid bereit für diesen Flugzeug. Darauf musst du jetzt auch nicht antworten, wir können das auch einfach so stehen lassen. Ich mach gleich mal weiter, und zwar beim Fotografieren dieses Flugzeuges achtest du natürlich auch, oder jeder Fotograf hat ja auch irgendwie so seine künstlerischen Gegebenheiten. Also was ist für dich wichtig bei einem Foto, gerade bei einem Flugzeug? Du positionierst dich ja auch dann entsprechend, wie die Uhrzeit ist oder wie das Wetter gerade so liegt, wie die Sonne scheint.
Ja, also ich nutze ja tatsächlich auch eine App, um zu sehen, wo die Sonne gerade ist. Mhm. Ich gucke dabei gar nicht mal so in den Himmel. Und wenn die mir zum Beispiel sagt, um die Zeit ist die Sonne an dem Punkt, dann weiß ich, aha, der Teil vom Flieger wird schon langsam dunkel, geht in den Schatten über, oder die Sonne ist noch viel zu hoch, gerade im Sommer. Da braucht man eigentlich fast um die Mittagszeit nicht losfahren, weil das einfach nicht schön aussieht. Das sind halt so Sachen, die spielen bei mir eine Rolle, und ich versuche den Flieger dann möglichst direkt von der Seite aufzunehmen. Mhm. Da muss dann die Registrierung lesbar sein. Es muss der...
Das ist wichtig.
Ja. Für mich ist das wichtig. Mhm. Dann muss die Fluggesellschaft zu erkennen sein. Der Flieger möchte bitte in meinem Fall auch völlig ausgeleuchtet sein. Ich mag das nicht, wenn der Flieger da noch irgendwie Schatten, ne? Einen Schatten mit drauf hat von der Wolke. Dann lösche ich das Foto meistens auch direkt auf der Kamera schon.
Ach echt?
Ja.
Ja, okay.
Das belastet nur meine Festplatte dann.
Ja, okay.
das sind halt so Sachen, auf die ich achte. Und wenn ich jetzt einen Flieger genau exakt so aufgenommen habe und sage, das ist jetzt der Flieger für meine Sammlung, so würde ich mir den auch ausdrucken oder entwickeln lassen, dann kann ich auch hinterher kreativ werden und sagen, beim nächsten Besuch, wenn der Flieger wiederkommt, ach, jetzt kann ich den mal so schräg von vorne fotografieren, oder bei einer Vorfeldtour würde ich den jetzt auch mal im Gegenlicht fotografieren, um da jetzt einen künstlerischen Aspekt mit reinzubringen.
Aber ist das denn auch nur wirklich ein Hobby, oder? Ich meine, du machst ja auch schöne Fotos von Flugzeugen, von den Airlines. Sind da schon mal Airlines an dich rangetreten, haben gesagt, oh, hier, das Foto, das kaufen wir dir ab? Oder kann man damit auch irgendwie noch andere Geschäfte machen mit diesen Fotos, die du da schießt?
Ich warte nur darauf.
Ach so,
ja, dann. Ich warte nur darauf. Also es ist tatsächlich mal eine Airline an mich herangetreten. Allerdings haben die sich dann auch nie wieder gemeldet, nachdem ich denen dann gesagt habe, was ich mir ungefähr preislich vorstelle.
Ach so. Willst du es verraten, was du dir... Nein.
Nein, das, darüber möchte ich nicht
sprechen. Aber die Airline kannst du doch.
Ja, das war Royal Jordanian war das.
Okay.
Das war 2010, als wir gerade das Europa League-Finale hier in Hamburg hatten.
Ja.
Und dieser Airbus A330 von Royal Jordanian, der wurde hier bei der Lufthansa Technik für seinen neuen Betreiber, eben Royal Jordanian,
ja,
hergerichtet und hier auch lackiert. Die Maschine flog vorher bei Air Comet aus Spanien.
Mhm.
Und an genau dem Tag, wo hier auch die ganzen Flugzeuge für dieses Fußballspiel gelandet sind, da ist diese Maschine auf Testflug gegangen, und ich habe die fotografieren können, habe das Bild ins Netz gestellt. Ich glaube,
die haben dich angeschrieben.
Genau, damals über Airliners.net.
Ja, eigentlich müssen die das ja eigentlich haben, das Geld, sag ich mal so. Ne?
Ja, ich glaube, da wird es jetzt keinen Arm treffen.
Nee. Timo, wir machen in unserem Podcast ja auch immer so ein kleines Spielchen. Und zwar haben wir hier die Turbine des Schicksals. Bist du bereit für die Turbine des Schicksals? Wollen wir sie mal anwerfen?
Moment, Tomatensaft.
Währenddessen spielen wir schon mal die Turbine des Schicksals.
Meine Damen und Herren, wenn Sie nun links aus dem Fenster schauen, sehen Sie bereits die Turbine des Schicksals.
Rausgekommen ist für dich True or Fake. Ich werde dir also 5 Geschichten vorlesen und du musst mir sagen, ob diese wahr oder falsch sind. Das sind Geschichten aus der Luftfahrt und genau, ein paar von denen sind korrekt, aus dem Netz habe ich mir sie gezogen, ein paar habe ich mir aber auch ausgedacht. Bist du bereit für die erste Story?
Ich bin bereit.
Vor dem Start unserer American Airlines Maschine von Dallas nach Wichita Falls machte der Steward diese Durchsage. Willkommen auf dem 25-minütigen Flug. Wir starten in wenigen Minuten, werden kurz danach unsere Reisehöhe erreichen und wenige Minuten später nach einem 45-Grad-Sturzflug auf dem Flughafen in Wichita Falls landen. Dann fügte er noch hinzu, Sie brauchen nicht nervös zu sein, der Kapitän ist es auch nicht und der macht den Anflug zum ersten Mal.
Gute Story. Ich sage, das ist wahr.
Du sagst, das ist wahr. Ihr könnt natürlich auch mitraten, die da zuhören. Und ja, tatsächlich ist das auch wahr. Michael Rehnemann hat das so erlebt auf seinem Flug. Ja, Wahnsinn, ne? Ich finde immer so, ja, mit wie viel Humor darf man da noch spielen? Ich meine, du hast ja, was hättest du getan? Du sitzt ja dann im Flugzeug und dann macht er so eine Durchsage.
Ich hätte den voll gefeiert, ganz ehrlich. Ja,
okay. Okay, hast du einen schon mal richtig. Zweite Behauptung. Durchsage auf dem Flughafen London Stansted. Please do not leave any children unattended. Unattended children will be removed and may be destroyed. Also, bitte lassen Sie Ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt. Unbeaufsichtigte Kinder werden entfernt und möglicherweise zerstört. Wahr oder falsch?
Ich meine, so etwas mal gehört zu haben und ich glaube auch, das ist wahr.
Ja, du machst bisher einen ganz guten Job. Das ist auch wahr. A. Kleinke aus Leipzig ist das passiert. Beziehungsweise hat er das gehört. Wobei ich mir auch gedacht habe, vielleicht hat er sich auch ein bisschen verhört. Ich meine, so eine Flughafendurchsage kann man ja auch ein bisschen, ja, verzerrt sich anhören oder so. Mal gucken.
Kann passieren.
Aber du liegst bisher sehr, sehr gut. Es war der 23. Dezember 2014. Die Finnair sollte von Hamburg nach Helsinki fliegen und als vermeintlich alle Passagiere gebordet waren, kam er. Ein Mann, der von Kopf bis Fuß aussah wie der leibhaftige Weihnachtsmann. Alle schauten nach vorne und warteten total verwundert. Der Mann sprach aber nur einmal Ho, ho, ho durchs ganze Flugzeug und setzte sich auf seinen Platz.
Ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch das wahr ist.
Weil?
Weil ich mal tatsächlich hier am Flughafen gearbeitet habe, bei der Passagierkontrolle als Luftsicherheitsassistent. Mhm. Und auch dort ist mal zur Weihnachtszeit ein Weihnachtsmann durchgekommen.
Ja.
Liegt allerdings noch ein paar Jahre mehr zurück. Das war so irgendwo bei 2009 herum.
Mhm. Also ich verstehe dich und ich glaube auch, ich weiß, worauf du hinaus willst, weil Finnair manchmal so eine Aktion macht mit dem Weihnachtsmann. Mhm. Ich habe mir die Geschichte aber ausgedacht. Also diese Geschichte war falsch. Zumindest für mich ist sie falsch. Also 23. Dezember 2014 habe ich mir ausgedacht. Und das mit dem Ho, Ho, Ho und Hinsetzen war eine Geschichte, die ich erfunden habe. So, vierte Geschichte. Nachdem wir auf einem Flug von Hamburg nach London gerade 10 Minuten in der Luft waren, stürzte ein Stewardess gut sichtbar für alle Passagiere an ein Fenster und brüllte, oh mein Gott, die Tragfläche. Viele Fluggäste schrien und alle schauten entsetzt auf die völlig intakte Tragfläche, woraufhin die Stewardess in ihr Mikrofon sagte, ich wollte das immer schon mal machen. Entschuldigen Sie, wir werden in Kürze mit dem Service der Bordgetränke beginnen. Auffallend viele Passagiere bestellten alkoholhaltige Getränke danach.
Ich würde sagen, das ist falsch.
Auch diese Geschichte, mein lieber Timo, ist wahr. Erzählt von Felix Schulz aus Hamburg. Ich finde es aber auch eine ganz lustige Aktion, aber man muss immer gucken mit dem Humor.
Wenn das nicht mal zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen geführt hat.
Wann war das? Nee, habe ich nicht vorgelesen. Nee, steht hier auch nicht. Okay, jetzt entscheidet sich das, ob du das Spiel gewinnst. Du hast 2 richtig, 2 falsch. Letzte Geschichte. Während eines Langstreckenfluges von Paris nach New York kam es zu einem Zusammentreffen der besonderen Art. Auf der Hälfte des Fluges kam es plötzlich zu einem Streit und viel Tränen zwischen einem Mann und einer Frau. Es handelt sich um ein Ehepaar, die getrennt voneinander mit ihren Affären Urlaub machten und sich erst im Flugzeug jeweils bemerkt haben. Die Reisebegleiter konnten den Streit einigermaßen schlichten und platzierten beide bis zur Landung in New York jeweils ganz vorne und ganz hinten im Flugzeug.
Wäre schon ein komischer Zufall, ne? Aber ich könnte mir fast vorstellen, dass das wahr ist.
Ja, Timo, also es hat bestimmt irgendwo das mal gegeben, aber auch diese Geschichte ist von mir frei erfunden.
Tragisch.
Das tut mir leid. Das 3-2 habe ich dich also gut in die Irre führen können. Dann, unter den Spottern bist du ja auch sehr bekannt. Unter anderem, weil du ja auch deinen eigenen Blog betreibst, wo es immer die neuesten News zu den aktuellen Fliegern in Hamburg geht. Der Niklas, der dich dabei unterstützt, wäre eigentlich ja auch heute hier gewesen, hatte es aber zeitlich nicht geschafft. Dafür hat er dir aber eine ganz persönliche Nachricht bzw. Frage hinterlassen. Und ich spiele sie dir jetzt einmal ab.
Moin Moin und Grüße aus dem aktuell leider nicht so sonnigen Palermo in Italien. Meine Frage an euch beide, beziehungsweise eigentlich eher an Timo. Was ist das Flugzeug, für das du am liebsten alle stehen und liegen lassen würdest, um zum Airport zu fahren, wenn es denn mal nach Hamburg kommen würde? Die Antwort bei mir ist klar, das weißt du wahrscheinlich, eine DC-10 oder eine Boeing 727, aber was ist es bei dir? Also, schöne Grüße.
So, das war der Niklas, der macht gerade Urlaub. Genau. Ja. Timo, die Frage ging an dich.
Ich würde tatsächlich sagen, da bin ich zu 100% bei Niklas. Auch ich würde für eine DC-10 oder eine Boeing 727 tatsächlich alles stehen und liegen lassen. Meine Frau zu Hause vor die PlayStation setzen, mein Hund müsste mit sich selber rausgehen und dann würde ich aber ganz schnell zusehen, dass ich hier zum Flughafen herkomme.
Was, klär uns doch mal auf, was ist denn so das Besondere an einer 727 beziehungsweise DC-10? DC-10 weiß ich sogar, das hat ja 3 Triebwerke, einen oben auf dem Rücken, also oh Gott, alle werden mich jetzt wahrscheinlich hassen, wenn ich sage, oben auf dem Rücken, wie beschreibt er denn das?
Im Leitwerk, pst,
im Leitwerk. Im Leitwerk, aber 727 habe ich gerade nicht vor Augen.
Ja, eine Boeing 727 hat auch 3 Triebwerke und auch das 3. Triebwerk ist an der gleichen Position wie bei der DC-10, nämlich im Leitwerk. Mhm. Die 727 ist eine ganze Ecke kleiner und sie hat zum Beispiel einen sehr charakteristischen T-Leitwerk und die 727, die hat man bis, ich sag mal, so 2002, 2003, hat man sie noch sehr häufig gerade hier in Hamburg gesehen. Und ich finde dieses Flugzeug einfach unheimlich elegant.
Weil? Also warum hat man die denn hier so oft in Hamburg gesehen? Das ist ja kein Passagierflugzeug,
doch,
oder?
Doch.
Ach so.
Das ist ein Passagierflugzeug.
Aber die DC-10 ist doch eher Fracht.
Auch die DC-10 wurde als Passagierflugzeug entwickelt.
Ja, damals. Aber heute noch tätig als Passagierflugzeug?
Nein, genau. Nein, beide nicht.
Die ist jetzt als Fracht. Beide nicht mehr. Ja, das meinte ich.
Nein, und hier in Hamburg ist das einfach auch dem Lärmschutz geschuldet. Mhm. Na, der Flughafen, der hat es halt so geregelt, dass besonders laute Flugzeuge entsprechend hohes Landeentgelt und hohe Gebühren zahlen müssen. Und die Fluggesellschaften haben relativ schnell darauf reagiert und moderneres Gerät hierher geschickt, weil man darf auch nicht vergessen, die Boeing 727 zum Beispiel, die ist Anfang 1960, also oder Anfang der 60er ist sie entwickelt worden und hatte da ihren Erstflug. Mhm. Und die war 40 Jahre lang, war die ein sehr häufig anzutreffendes Flugzeug. Die hatte bei Lufthansa, war sie viel vertreten in der Flotte, ist im europäischen Linien- und Charterverkehr sehr viel unterwegs gewesen. Und
jetzt nur noch selten unterwegs.
Du wirst sie also hier in Europa, wirst du sie eigentlich so gut wie gar nicht mehr antreffen. Okay. Es gibt ein paar, die noch fliegen für Privatpersonen. Und ich glaube, das war's dann auch schon.
Also wenn ich, also könnte ich quasi am 1. April, wenn ich da einen Post absetzen würde mit heute kommt die DC-10 und die 727. Dann hätte ich ja wahrscheinlich alles voller Planespotter.
Du hättest alles voller Planespotter und wenn die beiden nicht auftauchen, dann müsstest du aber laufen.
Okay, ich riskiere es lieber nicht. Also DC-10 und 727 sind so deine Flugzeuge, die du unbedingt gerne nochmal fotografieren möchtest. Aber sag mal, was war denn so für dich auch dein persönliches Highlight hier am Hamburg Airport, wo du gesagt hast, boah, hier kam ich eigentlich gar nicht mehr weg. Zu Hause, meine Frau hat mich gar nicht mehr gesehen, ich war nur noch am Flughafen.
Ja, das waren im Grunde waren das drei Ereignisse, wenn ich jetzt so an die Zeit zurückdenken würde. Chronologisch gesehen 2010, das Europa-League-Finale.
Ja, stimmt.
Da hatten
wir ja alles voll, ne? Die Landebahn sogar.
Genau, da war ja wirklich alles voll. Die Bahn 0523, die wurde gesperrt und als Parkplatz benutzt. Und auch die ganzen Taxiways, also ehemals Kilo und ehemals Lima. Ich weiß jetzt nicht, wie die in der neuen Bezeichnung heißen. Peinlich. die waren auch als Parkplätze tatsächlich in Benutzung. Und wir hatten hier diverse Boeing 747. Wir hatten diverse 767.
Das 747. War das Spiel Atletico Madrid gegen
Den FC Fulham war das, glaube ich, ja.
Ach ja, stimmt, die Engländer, genau.
Ja.
Ja, ja, das war hier Ausnahmezustand, ne?
Es war echt krass.
Platz aus allen Nähten.
Habe ich so noch nicht erlebt.
Nee, wir auch nicht. Und was war noch? Also du hast ja drei gesagt, das war ein Highlight?
Ja, genau. Und dann hatten wir auch noch im Jahr 2010 wieder die erste und bisher auch einzige Landung der Antonov 225 in Hamburg.
Mhm.
Das größte fliegende oder regelmäßig fliegende Flugzeug der Welt.
Ja.
Es gibt zwar noch den Stratocruiser in den USA, aber den möchte ich eigentlich noch nicht mit dazu zählen, weil der ja noch nicht wirklich aktiv ist, außer bisher ein Testflug.
Mhm.
Und ja, damals ist hier für die Chinesen eine Laserschweißanlage, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, verflogen worden.
Ja.
Und da kam eben nur die Antonov 225 in Frage. Und ich habe mir die Landung damals von der Flughafenstraße, von der Brücke aus angeguckt und auch fotografiert natürlich. Da war das Wetter jetzt nicht ganz so schön.
Mhm.
Und einen Tag später, am Abflugtag, hatte ich dann die Gelegenheit, aufs Vorfeld zu kommen und war dann dem Flieger sehr nah. Zusammen mit der Flughafenfeuerwehr habe ich das Ganze dann in einem Foto festgehalten. Das war
schon. Gab es nicht auch noch ein Interview mit dir?
Nee, da gab es kein Interview.
Ich dachte.
Nee, also nicht dazu.
Aber die Antonov 225, das ist auch so deine Lieblingsmaschine, ne?
Ja, Lieblingsmaschine jetzt nicht, aber das ist eben eine Maschine, wenn du sie hast, dann freust du dich natürlich drüber,
ja,
ne?
Ja, ja, stimmt.
Weil das sind schon Dimensionen, da stehst du dann doch mal mit offenem Mund davor und denkst dir, wow.
Also unsere Zuhörer und Zuhörerinnen haben jetzt wahrscheinlich schon so ein A380 jetzt mal vor Augen gehabt, gerade weil wir ja auch hier ein A380 jetzt schon öfter hatten.
Ja.
Im Vergleich zum A380, wie kann man sich das denn vorstellen? So eine Antonov 225.
Ja, also die Antonov 225, die hat zum Beispiel ein Leitwerk, das ist sehr charakteristisch, das ist geteilt, das hat sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite noch eine senkrechte Finne und auf dem Rücken gibt es zwei Aufnahmen, das sieht aus wie zwei Buckel. Das liegt daran, dass die Maschine damals für den Transport des russischen Raumtransporters Buran konzipiert wurde.
Mhm.
Also quasi das Pendant zum Space Shuttle der Amerikaner. Und auch sehr charakteristisch und auch einzigartig in der Dimension, die Maschine hat 6 Triebwerke,
ja.
Was der A380 zum Beispiel nicht hat. Und genauso wie die kleinere Schwester, die Antonov 124, lässt sich auch die Nase von der Maschine absenken. Also in dem Moment, wo die Maschine ihre...
Das sieht sehr beeindruckend aus, das habe ich auch schon mal gesehen. Also.
In dem Moment, wo die Maschine ihre Nase vorne aufklappt und die können ja dort eine Laderampe entfalten, in dem Moment senkt sich auch das Flugzeug nach unten hin ab. Und dann hat man direkt einen Einblick in den Laderaum. Da gibt es auch einen Ladekran, der ist mit an Bord verbaut. Und
es gibt auch so ein, also gerade bei dieser Antonov, die ihre Nase so öffnen können, gibt es auch so viele Fotos. Ab einem bestimmten Winkel, ab einer bestimmten Grad der Öffnung, sieht es aus, als wenn die Maschine lachen würde.
Ja, das hast du auch bei der 747 in der Frachtversion. Da gibt es auch ganz viele Bilder, auch von der Lufthansa gibt es sogar Postkarten. Das ist beabsichtigt so fotografiert worden, dass die Maschine eben lacht.
Ja, ja, das finde ich echt cool. Und ja, Timo, wer dich kennt, weiß auch, dass man nicht übertreibt, wenn man sagt, dass du dich wirklich wie ein kleines Kind darüber freust, wenn du irgendwo Flugzeuge siehst. Ich kann mich noch an die eine Spotter-Tour erinnern, wo wir mit dir ein Interview machen wollten. Und es kam auch eine ganz besondere Maschine, die kannst du ja gleich nochmal, von der kannst du ja gleich nochmal erzählen, was denn da war. Und wir haben es eigentlich nicht hinbekommen, mit dir einen richtigen Take aufzunehmen, weil du jedes Mal immer mit den Augen draußen auf der Landebahn warst und du wolltest diesen Moment nicht verpassen, dass dieser Flieger gleich kommt und du dein Foto nicht schießen konntest. Und das hat man richtig dir angemerkt, deine Leidenschaft, und ich finde das toll, wenn Menschen so eine Freude daran haben, an etwas wie zum Beispiel das Planespotting, und dass man den anmerkt. Also das ist,
ja.
Was geht denn da in deinem Körper alles vor?
Da kam halt alles irgendwie zusammen. Das war nämlich der 16. April 2016. Mhm. Da hatten wir damals die offizielle Vorfeld- oder Spotter-Tour vom Flughafen. Einmal im Jahr lädt der Flughafen ja die Spotter ein. Und was wir nicht wussten, aber der Flughafen natürlich wusste, dass an genau dem Tag eben eine Boeing 787 Dreamliner landen sollte. Dann auch noch die vom mexikanischen Präsidenten. Und dann war es auch noch Typenerstlandung. Die Maschine ist vorher noch nie in Hamburg gewesen. Mhm. Und so eine Typenerstlandung, wenn du jetzt nicht an einem anderen Flughafen die Maschine schon mal gesehen hast, das ist dann auch für dich persönlich eben das erste Mal, dass du dieses Flugzeug live siehst. Und auch für Hamburg ist das ja auch irgendwo etwas, womit sich der Flughafen denn so ein bisschen rühmen kann. Und als Hamburger bist du ja auch so ein bisschen weit stolz darauf. Und da an dem Tag kam halt alles zusammen. Wir hatten die Vorfeldtour, wir hatten gutes Wetter. Wir wussten dann kurz bevor die Maschine im Anflug war auch, dass die direkt an uns vorbeirollen sollte. Und
geht ein Spotterherz auf.
Da geht das Spotterherz auf, der Puls geht hoch und man denkt eigentlich nur noch in dem Moment daran, Kameraeinstellung, ist das alles in Ordnung? Fotografiere ich jetzt manuell so wie immer oder lieber doch halbautomatisch, damit du auch ja sicher gehen kannst, ein vernünftiges Foto zu haben. Und so kam dann alles zusammen, ne? Und dann habe ich mich unheimlich gefreut, als das dann alles geklappt hat. Und auch meine Frau wollte dann mit mir irgendwas beschnacken hinterher und ich sage, geht jetzt nicht, ich bin hier gerade noch voll geflasht von der Maschine, ich muss das jetzt mal eben kurz noch einen Moment verarbeiten.
Ich war auch draußen auf der Maschine, ich war sogar drinnen in der Maschine, konnte mir die von innen angucken.
Wie hast du denn das gemacht?
Ja, ich weiß nicht, ich habe gefragt und dann hieß es so, ja okay, einmal ganz schnell so ein Durchlauf und es war, also was Schönes von innen habe ich auch noch nie gesehen. War kompletter Teppich und der war so 10 Zentimeter dick. Du bist richtig versackt mit deinen Schuhen. Und einmal in der Mitte war dann auch so eine riesengroße goldene Medaille mit diesem Adler drauf, diesem mexikanischen Adler. Und in der Mitte vom Flugzeug war dann das Schlafgemach vom Präsidenten. Das war schon ein Erlebnis, aber dann hieß es auch irgendwann wieder, so jetzt schnell alle wieder raus und fertig war die Show. Sehr schönes Flugzeug.
Wir mussten, als die Maschine gelandet war und die Parkposition erreicht hat, das weiß ich auch noch, da mussten wir alle sofort in den Bus und erstmal von der Maschine weg.
Ja,
stimmt. Das war nämlich der Moment, wo dann der Präsident eben mit seinem
Security war damit.
Genau, die kamen dann alle raus und wurden dann entsprechend vom Flughafengelände mit Polizei-Eskorte geleitet und in dem Moment durften wir halt nicht vor Ort sein. Und als das dann wieder durch war, dann durften wir wieder in Richtung Maschine und dann haben wir uns da noch aufgehalten und konnten die Maschine von allen Seiten fotografieren. Und wir durften sogar auf eine Treppe rauf und konnten die von ein bisschen weiter oben fotografieren. Das ist dann auch noch eine Perspektive, die du sonst nicht hast. Und von daher, das war für uns dann doch schon ein schönes Erlebnis.
Kannst du eigentlich jetzt mal auf deinen Social-Media-Kanälen denn nächste Woche geht ja unsere Folge online, reinstellen, dann können die Zuhörer sich das mal angucken auf deinen Kanal.
Ja, klar. So ein
schönes Foto von der mexikanischen Air Force, sagt man doch, oder? Eigentlich schon.
Ja, im Grunde könnte man das so sagen, aber die fliegt ja jetzt auch gar nicht mehr für den mexikanischen Präsidenten.
Ach, ist schon ausgemustert worden.
Die ist ausgemustert worden. Der hat gesagt, das ist ihm viel zu prunkvoll und zu viel Protz. Und
ja,
die Maschine.
Wundert mich nicht.
Die ist nach Victorville geflogen worden. Da stand sie dann eine Weile rum und ich weiß nicht, ob die jetzt schon durch sind, aber die Maschine sollte tatsächlich verlost werden.
Ah ja. Ich hab sie nicht gewonnen.
Ja, nee, ich leider auch nicht.
Timo, zum Ende hin haben wir immer noch meine Lieblingskategorie, nämlich die Community fragt.
Meine Damen und Herren, Sie dürfen nun nach vorne zum Piloten ins Cockpit, denn es heißt wieder, die Community fragt.
Sprich, ich habe hier vorher bei uns auf Instagram in die Story angekündigt, dass du unser Gast bist und die konnten ihre Frage an dich schicken. Und ich glaube, ich habe von all meinen Gästen noch nie so viele Fragen bekommen wie zu deiner Person. Und ich versuche jetzt mal hier, ein bisschen haben wir schon in diesem Podcast beantworten können, aber ich versuche mal ein bisschen auszufiltern, was denn noch fehlt. Eine Person hat geschrieben und kann mir ja auch, wenn man sich darunter nichts vorstellen kann, auch verstehen. Was hat man davon? Warum? So wurde es geschrieben.
Was hat man davon und warum?
Ist schwer zu erklären, wenn es ein Hobby ist, ne? Also.
Ja, richtig. Das ist ja immer was sehr Persönliches.
Ja.
Es gibt ja Leute, die gehen zum Beispiel in einen Fußballverein und spielen Fußball. Und die gehen dann auch unter der Woche zum Training und hetzen sich da ab. Und gut, das Endziel ist wahrscheinlich dann irgendwann in der ersten Bundesliga zu spielen. Aber auch da muss man sich dann als Außenstehender fragen, warum? Also ja. Ich bin froh, wenn ich keinen Sport machen muss. Also ich bin ein sehr bequemer Mensch und Fahrradfahren reicht mir völlig. Nee, also das ist, wie gesagt, das ist was sehr Persönliches. Und bei mir sind es eben, wie vorhin schon mal gesagt, die Punkte, dass ich gerne fotografiere
ja.
und dass Flugzeuge auf mich eine Faszination ausüben.
Ja. Voll schön. Andere Frage. Die finde ich ganz toll, die Frage. Was bringt dich als Planespotter oder generell als Planespotter auf die Palme? Akku leer.
Ja, nein, das passiert mir nicht. Akku leer passiert mir auf keinen Fall. Was bringt mich auf die Palme? Das sind eigentlich so drei Dinge, die ich jetzt pauschal mal nennen möchte. Punkt 1, ich freue mich auf den Flieger. Ich kann ihn schon im Anflug sehen. Ich habe die Kamera im Anschlag. Und dann direkt da, wo ich ihn fotografieren will, bums, Licht aus. Kommt die Wolke und der Flieger ist nicht mehr ausgeleuchtet. Dann habe ich den Finger zwar auf dem Auslöser, aber ich drücke in meisten Fällen dann nicht ab. Und da kann ich mich schon mal richtig die Krätze ärgern. Zweites Ding ist, wenn ich hier in Hamburg, und dafür ist Hamburg leider gerade unter uns Spottern sehr berühmt, wenn ich da an meiner Bahn stehe und da kommt jetzt zum Beispiel der Flieger XY, auf den ich warte, und ja, dann siehst du ihn, wie er dann da hinten am Horizont fliegt und ey, warte mal, der dreht da jetzt schon ein, warum dreht er denn da ein? Ja, toll, weil er auf der anderen Bahn landet. Ja, weil das kann man durchaus machen als Pilot. Man
und das
kann,
machen wir nur, um dich zu ärgern, um die ganzen Planespotter zu ärgern.
Ja gut, da hat der Flughafen selber jetzt nicht so viel mit zu tun, sondern eher die Flugsicherung.
Ja.
Ja, aber also ich weiß, dass das natürlich nicht der Fall ist. Andere Leute aus der Spotterzunft, da weiß ich, die geben dem Flughafen und dem DFS die Schuld und sagen, das ist nur wegen uns hier. Nein, als Pilot kannst du natürlich auch einen anderen Anflug requesten. Ja, und wenn die Flugsicherung dazu stimmt, ja, dann bietet sich das natürlich an. Das kann verschiedene Gründe haben. Zum Beispiel, dass der Flieger bereits in seinem Umlauf Verspätung hat oder mal überspitzt gesagt, da muss einer ganz dringend auf Klo oder sowas, ne? Das sind halt so Sachen.
Dann habe ich mich noch eine Frage, und zwar, das hast du eigentlich auch schon fast beantwortet, woher weiß ein Spotter, wann ein besonderer Flug ankommt? Stichwort 747SP von der NASA.
Ja.
Also es geht hier quasi, glaube ich, jetzt nur um diese besonderen Flieger.
Also zum Beispiel im Fall der NASA 747SP, da wurde es tatsächlich sogar bei der beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt auf deren Social-Media-Kanälen bereits am Tag vorher gepostet. Also es empfiehlt sich, wenn man Facebook-Nutzer ist, auch gerade bei Fliegern die entsprechenden Seiten der Fluggesellschaften mal ein bisschen im Auge zu behalten.
Gibt es dann auch ein Forum, was du empfehlen könntest, wo so eine Gerüchteküche, sag ich mal.
Ja, zum Beispiel meine Facebook-Gruppe.
Ja,
die lautet? Ja, eddhairpod.de. Ja. Die Gruppe zur Seite nennt sich das Ganze auf Facebook.
Okay, und da kann man sich dann anmelden und da
genau.
werden dann, da ist dann sozusagen die Gerüchteküche eröffnet.
Einfach beitreten und dann kann man sich da über alles unterhalten, das ist gar kein Problem.
Genau. Lieber Timo, die letzte Frage hier, also ich habe ja schon ein bisschen aussondiert, weil wir schon einiges beantwortet haben. beste Plätze, um in EDDH zu spotten. Also EDDH ist hier unser Flughafen, das ist der 4-Letter-ICAO-Code. Genau. Wo kann man bei uns am Flughafen denn am besten spotten? Aber es kommt natürlich, ja gut, erzähl mal.
Das, ja, es ist tatsächlich so, wir haben theoretisch 33 festgestellte Fotopositionen, wo man theoretisch fotografieren könnte. Pauschal lässt sich das natürlich nicht
direkt beantworten. Einer hat auch einen ganz lustigen Namen, ne?
Ja, wir haben zum Beispiel das Coffee to Fly, das wird von Piloten gerne mal als Affenfelsen bezeichnet. Klar, da hast du das Coffee to Fly direkt daneben, du kannst dich dort hinsetzen und du kannst vernünftig fotografieren, gerade im Sommer, direkt ab 6 Uhr morgens, wenn die Bahn in Betrieb ist.
Dann gibt es noch das Café Himmelschreiber.
Genau, da kannst du auch hin. Allerdings ist die Position dort, das Café Himmelschreiber, nur noch bedingt nutzbar, weil dort ein Transformatorenhäuschen, so ein kleines Umspannwerk, ist da irgendwie vor einiger Zeit gebaut worden. Mhm. Und leider genau in der Sichtachse für die Fotografen.
Ah, okay.
Ist nicht so schön.
Ja.
Nein, aber prinzipiell würde ich sagen, die Terrassen kommen in Frage, auch wenn sie verglast sind. Man kann durchfotografieren durchs Glas, ist nicht schön, aber es geht. Du kannst dich ans Coffee to Fly stellen. Und du kannst dich auch aufs Parkhaus P1 stellen.
Ja.
Dort oben gibt es nämlich einen Balkon, den sogenannten Spotter-Balkon. Und da fährst du einfach in die 5. Ebene aufs P1 mit dem Fahrstuhl. Und dann siehst du das schon, wenn auf der Bahn 2-3 gelandet wird, dann stehen da im Normalfall auch Leute oben bei gutem Wetter.
Und bei der Bahn 1-5 gibt es da auch noch so eine Ecke, wo man sich platzieren kann. Ne?
Grundstiegtunnel.
Ja.
Dort haben wir sogar Fotolöcher
auf
beiden Seiten, Morgenseite und Nachmittagsseite. Und da musst du eigentlich nur zum Kronstieg-Tunnel hinfahren und kannst dich direkt da über dem Tunnel positionieren.
Ja, siehst du, ich glaube, das hast du damit auch sehr gut beantwortet. Jetzt weiß er auch, wo er sich hinstellen kann.
Mega.
Zu guter Letzt, lieber Timo, schenke ich dir noch mal ein paar Minuten unserer Zeit, die du dann nutzen kannst, um noch etwas an unsere Hörerinnen und Hörer loszuwerden.
Okay, ja. Was möchte ich an euch loswerden? Also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinem Content natürlich folgt auf meinen Social-Media-Kanälen, wenn ihr meinen Blog besucht, wo zum Beispiel auch der Niklas, den wir eben mal kurz gehört haben, ein sehr eifriger Schreiber ist. Da freuen wir uns natürlich auch über Kommentare, weil wir investieren da natürlich Zeit und wir freuen uns immer sehr, wenn wir auch Feedback darüber bekommen oder dafür bekommen, was wir da zusammenschreiben. Ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr mal bei der Seite von den Hamburg Airport Friends vorbeischaut. Das ist nämlich ein Verein, den gibt es schon seit 20 Jahren. Und wie der Name schon sagt, wir sind die Freunde vom Flughafen. Ich bin dort erster Vorsitzender seit einiger Zeit. Und das ist ein richtiger Verein. Und unsere Aufgabe ist es, den Menschen den Flughafen Hamburg im positiven Sinne näher zu bringen. Und wir machen zum Beispiel die Vorfeldfahrten, die veranstalten wir ja für die Spotter zusammen mit dem Flughafen, sofern die wieder erlaubt sind. Wir haben ja nun leider Corona, das ist ja das Blöde. Und auch für Vereinsmitglieder bietet sich natürlich die Möglichkeit, da ein bisschen günstiger damit bei wegzukommen. Und wir haben dann halt auch Möglichkeiten, dass wir mal zusammen was unternehmen, was du vielleicht mit anderen Gemeinschaften nicht so machen kannst. Und auch von daher würden wir uns freuen, wenn ihr mal einfach vorbeischaut auf hamburg-airport-friends.de.
Sehr schön, lieber Timo. Ich sage vielen lieben Dank, dass du da warst. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und auch vielen Dank an diesen besonderen Einblick in dein Hobby uns gewährt hast. Wir hoffen, dass ihr euch jetzt etwas mehr unter dem Begriff Planespotter vorstellen könnt. Und genau, falls ihr euch auch für dieses Hobby interessiert, dann könnt ihr euch auch einfach bei Timo melden oder er hat es ja eben gerade schon gesagt, wo man sich da melden kann. Ansonsten kannst du auch noch mal kurz deine Social-Media-Adressen durchsagen.
Ja, ist eigentlich ganz einfach. Geht einfach auf eddhairpod.de, das ist der Blog. Und oben auf der rechten Seite, da sind auch zwei Buttons, einmal zu Facebook und einmal zu Instagram und auch einmal zu Twitter. Am schnellsten erreicht ihr mich sicherlich, wenn ihr mir über Instagram eine Direktmessage schickt oder eben auf Facebook über den Messenger an meine Seite.
Meine Damen und Herren, wir haben soeben mit dem Landeanflug auf Hamburg begonnen. Bitte stellen Sie nun die Rückenlehne wieder in eine aufrechte Position, klappen Sie die Tische ein, aber warten Sie mit dem Aufstehen doch bitte, bis der Podcast zu Ende ist. Wir hoffen, Ihnen hat die Folge gefallen und Sie entscheiden sich auch beim nächsten Mal wieder für uns, wenn es wieder heißt, auf einen Tomatensaft mit.
Genau, also falls ihr noch Fragen habt, wendet euch gerne an Timo. Ansonsten hören wir uns dann in 3 Wochen wieder. Dann starten wir mit unserer nächsten Folge und da freue ich mich schon sehr auf unsere Kollegen von der Flughafenfeuerwehr. In diesem Sinne, bleibt gesund und ja, alles Gute.
Ja, da schließe ich mich gerne an. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Vielleicht sehen wir uns ja.
Tschüss.